Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass Sie auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Vegan persönlich heute mit der sehr sympathischen Profi-Tennisspielerin Anna Klaassen. Sie ernährt sich vegan, sehr gesund, so viel kann ich schon mal verraten. Sie wird uns ganz viele Tipps und Einblicke in ihren Trainingsalltag, in ihr Leben geben, wenn sie unterwegs ist und ganz vieles mehr. Darauf könnt ihr euch in dieser Folge wirklich freuen. Für alle Apple-User natürlich gerne wieder eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast, darüber freue ich mich immer sehr. Und für alle, die die Folge vielleicht kommentieren möchten, Fragen haben oder sonstige Anregungen, die Facebook-Seite der Lust auf Vegan Podcast steht euch da natürlich zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge mit Anna Klaassen. Ja, Anna Klaassen, du bist Profi-Tennisspielerin. Das wirst du uns aber gleich alles noch mal richtig erklären. Das ist dein Hauptberuf, kann man sagen, oder?
Genau, das kann man genauso sagen. Ich bin Profi-Tennisspielerin hauptberuflich. Ich habe nach dem Abitur angefangen, professionell zu spielen, davor immer leistungsorientiert begleiten neben der Schule und dann auch schon ein bisschen im internationalen Bereich, so wie das ging mit Ferien und Reisen. Aber dann so richtig ging das dann nach der Schule dann mit 18 los.
Wann hast du so richtig die Leidenschaft entdeckt? Also wann war dein erster Ballkontakt oder Schlägerkontakt?
Ich habe mit 5 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Ich wurde inspiriert durch meinen großen Bruder, glaube ich. Und ja, meine Mama hat gespielt. Die hat uns immer mitgenommen auf die Tennisplätze, wo sie einfach für sich gespielt hat. Dann hat mein großer Bruder angefangen. Und ich glaube, dadurch war ich dann irgendwie auch angefixt und wollte gerne auch spielen. Und so ging das los mit 5 Jahren.
Ich sag mal, wie muss man sich das vorstellen mit 5 Jahren? Da gibt es dann wahrscheinlich spezielle Kurse. Oder ist es auch nach dem Motto, je früher, desto besser man anfängt beim Tennis?
Nein, also es hat sich schon nach vorne verlagert. Früher war es so, dass man eigentlich so mit 10 Jahren angefangen hat, vielleicht plus minus 2 Jahre. Und inzwischen, es kommt natürlich darauf an, mit welcher Intention man auch Tennis spielt. Aber wenn man sagt, man möchte schon leistungsorientiert spielen, vielleicht mal zum Bezirkskader dazugehören oder ins Landestraining kommen, dann macht es schon Sinn, würde ich sagen, so um die 5, 6, 7 Jahre zu starten. Aber es ist kein Ausschlusskriterium, dass man nicht auch, wenn man vielleicht mit 12 erst startet, noch wirklich gut werden kann und Turniere mitspielen kann. Das gibt es ja auch in jeder Leistungsklasse. Und bei mir war es so, ich habe wirklich ganz klassisch in meinem Heimatverein angefangen, bei einem Trainer dort eine Trainingsstunde zu nehmen. Und dann ging es relativ schnell ins Regionaltraining, weil der hat, glaube ich, wahrscheinlich nur relativ wenig Zeit gehabt. Der hat das, glaube ich, nebenberuflich gemacht. Dann gab es nicht so viele Stunden. Und ich glaube, ich wollte noch ein zweites Mal spielen in der Woche. Und dann hat meine Mutter mit meinem Bruder zusammen, ist dann quasi 15 Kilometer weitergefahren zum Regionaltrainer, wo man auch gemerkt hat, okay, der hat eine bessere Ausbildung, der hat bessere Erfahrungen und hat auch echt ganz gute Spieler, Spielerinnen hervorgebracht. Und so ging das dann so Stück für Stück weiter, Regionaltraining, irgendwann Bezirkstraining, irgendwann Landestraining, bisschen weitere Strecken dann auch zu fahren. Ja, und so hat mich das die ganze Zeit neben der Schule lang begleitet. Aber ich würde sagen, so das Feuer war schon von Anfang an da. Aber so richtig, dass ich gemerkt habe, okay, das erfüllt mich oder das ist auch wirklich das Hobby, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe noch andere Sachen nebenbei gemacht. Ich habe Handball gespielt. Ganz früher bin ich voltigiert und geritten und habe auch immer ein Instrument gespielt. Und das ging dann so Stück für Stück zurück, dass ich mich immer mehr aufs Tennis konzentriert habe. Vor allem auch, als Schule dann intensiver wurde in der Oberstufe, dass ich gemerkt habe, okay, so 3, 4 Hobbys nebenbei ist vielleicht ein bisschen zu viel, wenn man es dann auch leistungsorientiert macht. Und dann habe ich hinten raus dann ja mich auf Tennis konzentriert.
Also das heißt, du hattest quasi auch Alternativen und hast von dir aus dafür gebrannt, dann ganz klar.
Genau. Ja, wir waren immer ziemlich breit aufgestellt, so von den Hobbys vom Elternhaus her. Und doch, es ging dann sehr klar Richtung Tennis, weil es mir am meisten Spaß gemacht hat.
Und du hast eben gesagt, du hast nach dem Abi, wenn andere studieren und so weiter, hast du gesagt, jetzt werde ich Profi-Tennisspielerin.
Genau, ich habe mir die Frage tatsächlich auch konkret erst so ein Jahr vorm Abi gestellt, wenn eigentlich die meisten so überlegen, was ich denn jetzt studiere oder mache ich eine Ausbildung oder gehe ich reisen. Und da kam halt für mich klar genau die Frage auch auf, was mache ich denn nach dem Abitur? Und da war für mich dann ziemlich eindeutig, dass ich das gerne probieren möchte, ob das was für mich ist. Die Tour, man ist halt sehr, sehr viel auf Reisen. Klar, es ist viel Training, also einfach viel höhere Intensität als vorher, mehr Training als vorher. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das auf jeden Fall probieren, weil ich gemerkt habe, ich kann ganz gut mithalten mit denen, die gar nicht mehr zur Schule gegangen sind und das schon eine längere Zeit professionell gemacht haben, also die so in meinem Alter waren. Und deswegen habe ich gesagt, mir macht das echt viel Spaß und ich würde gerne gucken, wie weit ich kommen kann und ob es mir überhaupt erstmal gefällt.
Ja gut, ist ja dann auch wahrscheinlich, je weiter man kommt und Profi wird ja dann auch wahrscheinlich dann schon eine andere Welt, oder? So ein bisschen. Ich meine, nicht, dass irgendein Regionalturnier nicht ernst genommen wird, aber wie du schon sagst, also die Intensität steigt, der Druck steigt, das Training steigt. Wie ist denn dein Trainingspensum so im Normalfall?
Also mein Trainingspensum, das war schon so, das hat sich mehr als verdoppelt, weil ich konnte damals neben der Schule, ich habe eigentlich anderthalb Stunden am Tag gespielt, also so fünfmal die Woche und hatte nebenbei immer noch so ein bisschen was anderes. Dann hatte ich noch mal ein bisschen Athletiktraining oder ich war noch beim Handballtraining. Das habe ich auch noch relativ lange gemacht. Und dann ging es dahin wirklich, dass man wirklich 6 Tage die Woche trainiert, also jeden Tag mit einem Tag Pause in der Woche. Und es kommt ein bisschen auf die Saison an, in der Saisonvorbereitung trainiert man teilweise wirklich 2 Tenniseinheiten am Tag für vielleicht 3 bis 4 Mal die Woche und nochmal eine Kondi-Einheit zusätzlich. Und an den anderen 2 Tagen hat man dann wahrscheinlich eher einmal Tennis und einmal Kondi. Also man hat schon einige Einheiten, ich würde mal sagen so zwischen 8 und 10 Tenniseinheiten die Woche plus ja 5 bis 6 Kondi-Einheiten. Also es ist schon recht umfangreich und auch recht zeitintensiv im Tennis.
Jetzt erklär uns mal, was ist eine Tenniseinheit? Also A, was wird da gemacht und wie lang sind das verschiedene?
Eine Tenniseinheit ist meistens oder geht 1,5 bis 2 Stunden. Und im Optimalfall hat man seinen persönlichen Trainer, also man arbeitet 1:1 zusammen. Dann steigt auf jeden Fall die Erfolgschance, weil wenn der Trainer dich gut kennt und das Training optimal auf dich abstimmen kann, ist es natürlich sehr viel professioneller und man kann sich schneller und besser weiterentwickeln. Und eine Trainingseinheit fängt oftmals einfach an, dass man sich warm spielt. Ich würde mal sagen, dass man so 5 bis 10 Minuten davor sich noch aufwärmt, also auch eine Viertelstunde, verschiedene Ausfallschritte, Einlaufen, diese Sidesteps, alles mögliche oder mit Tube-Bändern den Rumpf und Core aufwärmt und dann schlägt man auch nochmal vielleicht im kleinen Feld bisschen hinten von der Grundlinie sich warm und dann geht es schon in spezifische Übungen. Entweder ist man alleine mit dem Trainer auf dem Platz oder vielleicht ist noch jemand anders dabei und dann geht es darum, vielleicht gewisse Techniken zu verfeinern oder einen gewissen Spielzug zu üben. Also es geht dann wirklich um gewisse Schläge, um vielleicht auch Schrittfolgen zu verfeinern. Also da geht es dann ja wirklich ins Detail. Und das macht man oft erstmal relativ viel hinten von der Grundlinie aus. Entweder der Trainer wirft Bälle aus dem Korb an oder spielt selber von hinten, je nachdem auch, was er für ein Niveau hat. Und hinten raus macht man dann vielleicht so nach einer Stunde, geht man dann zum Aufschlag und Return über. Und dann spielt man vielleicht hinten nochmal Punkte, also dass man das so ein bisschen anwendet, was man vorher in der Zeit dann neu trainiert hat oder noch verfeinert hat, dass das dann direkt in die Anwendung kommt. Man kann aber auch mal wirklich eine Trainingseinheit haben, dass man sagt, man verabredet sich mit jemand und spielt einfach wirklich mal 2 Sätze Match. Also so wie im Turnier, dann aber als Trainingseinheit. Da ist man ja komplett frei oder es gibt auch Trainingseinheiten, wo man Athletikblöcke mit einbaut, wo man sagt, man macht immer 10, 15 Minuten was auf den Platz mit Tennis, spezifischen Sachen und dazwischen so eine Laufleiter, man macht was mit Medizinball. Da kann man natürlich auch ganz individuell dran arbeiten, also es ist endlos quasi, was man da machen kann.
Okay, also das, genau das meinte ich. Also wenn du sagst, du sprichst von einer Einheit, ist das eigentlich mehr als Zeiteinheit zu sehen, aber der Inhalt der Einheit ist natürlich nicht immer der gleiche dann.
Nee, genau, der ist eigentlich möglichst immer unterschiedlich, dass viel Abwechslung da ist. Also eine Tenniseinheit geht ungefähr 1,5 bis 2 Stunden.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja mehr so der Typ Eisbär. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein ganz tolles Interview auch mit dem Andreas Graniotakis, der Schwergewichts-MMA-Champ. Er meinte, ich soll mehr wie ein Eisbär sein. Deswegen sage ich jetzt, ich bin mehr so der Typ Eisbär. Ich fand seine Bezeichnung, die passt sehr gut zu mir, weil ich mag Kraftsport im Sinne von, weißt du, was Patrick Baboumian macht. Also nicht, dass ich annähernd an seinen Level komme, aber halt so dieses Bäume hochheben im Wald und Reifen stoßen. Also ich bin so mehr der Grobmotoriker. Hab aber als Jugendlicher so im Alter von, ich würde mal sagen, 10 bis 13 tatsächlich mal versucht, Tennis zu spielen. Und fand das eigentlich, also mir hat es auch gefallen, aber ich war völlig untalentiert dafür. Was mich an dem Sport bewundert, auch wenn man das dann halt mal im Fernsehen schaut oder sonst was, ihr wisst ja von vornherein nicht genau, wie lang so ein Match geht. Also beim Fußball ist es im Groben ja klar, 2x45 Minuten, eventuell Verlängerung. Beim Eishockey ist es ja noch klarer, weil die Zeit angehalten wird. Wie bereitet man sich jetzt auf sowas vor? Ich meine, wenn man das sieht, so diese Megaspiele, das sind ja dann auch irgendwann mal 3, 4, 5 Stunden im Ernstfall. Das ist, beziehungsweise andersrum gefragt, du fängst an und merkst, ui, es wird eng, also du liegst relativ schnell zurück. Jetzt musst du ja auch im Kopf irgendwie arbeiten und da entgegenwirken. Das heißt, du musst ja mit dem Kopf arbeiten, du musst mit der Kondition haushalten. Wie bereitet man sich jetzt darauf vor?
Ja, das ist in der Tat relativ einzigartig beim Tennis, weil es halt so vielseitig ist. Es ist sehr, sehr, sehr viel Kopf, sehr viel mentale Stärke, weil man alleine auf diesem Platz steht. Und Tennis grundsätzlich ein sehr fehlerbehafteter Sport ist. Das heißt, man ist sehr häufig mit Fehlern konfrontiert. Zum Beispiel im Fußball, da schießt du ein Tor, klar, da kannst du auch mal einen Fehler machen, aber du bist nicht an jeder Situation beteiligt. Und deswegen ist das zum einen eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, würde ich mal sagen, eine mentale Stärke oder auch ja, irgendwie so eine Widerstandsfähigkeit. Und mit der, ja, ich würde es mal sagen, Kondition oder Ausdauer, das ist im Tennis halt genau das Gleiche. Ist ja eigentlich ein Schnellkraftsport, weil wir immer relativ kurze Ballwechsel haben oder kurze, kleine Antritte. Und trotzdem braucht man natürlich eine gewisse Ausdauer, um dann wiederum über Stunden performen zu können. Also auch da ein klassisches Match geht normalerweise 1,5 Stunden, wenn man mal den Durchschnitt nimmt. Das kommt eigentlich immer ziemlich gut hin. Und gerne gehen aber auch dann, also wenn man 2-Satz-Match spielt, also wenn jemand in 2 Sätzen gewinnt. Und sobald es in den 3. Satz geht, kann man sagen, braucht man eigentlich um die gut 2 Stunden. Was auch noch, ich würde mal sagen, akzeptabel ist, es kommt einfach drauf an.
Ja, aber guck mal, es sind 25%, ne? Schon mal, die dann dazukommen.
Genau, ja, absolut. Ja. Und es kommt natürlich auch dann nochmal drauf an. Im Tennis ist es so, auf internationalem Niveau geht ein Turnier, außer jetzt die Grand-Slam-Turniere, die dauern doppelt so lange, aber normalerweise geht ein Turnier immer über eine Woche. Und du hast wirklich jeden Tag ein Match. Also du hast keinen Tag Pause dazwischen.
Stimmt,
du fängst,
ja.
Außer du fängst dazu, ja. Dienstag oder Mittwoch an. Je nachdem, wenn du noch in die Qualifikation musst, dann hast du noch zusätzliche Matches, dann fängst du meistens sonntags an und spielst im Optimalfall 8 Tage am Stück ein Match. Wenn du noch doppelt spielst erfolgreich, hast du noch ein Match zusätzlich pro Tag, also dann 2 Matches. Und das ist halt schon eine recht hohe körperliche Belastung, wodurch auch so viel trainiert wird. Also weil wir machen viel Athletik, wir machen Schnellkraft, wir machen Stabi, Koordination, Beweglichkeit, also wirklich ganz viele Sachen, was auch bestimmt viele andere Leistungssportler und Profisportler machen. Aber gerade im Tennis ist es halt sehr, sehr spezifisch. Du kannst noch so gut im Ausdauerbereich, noch so gut im Kraftbereich sein. Das bedeutet nicht, dass du automatisch eine bessere Tennisspielerin oder ein besserer Tennisspieler bist, weil wenn du zu viel Kraft hast im Arm, sag ich mal, und einen zu dicken Arm, dann hast du nicht mehr die Schnellkraft im Arm, kannst den Ball nicht mehr schnell machen. Also so die Kombination, das muss immer sehr, sehr gut ineinander fließen. Und optimal bereitet man sich da vor, dass man wirklich tennisspezifisches Athletiktraining hat, also wirklich einen sehr guten Athletiktrainer. Plus natürlich die Tenniseinheiten auch so gestaltet, dass man immer wieder so Drills, nennt man das, einfach aus dem Korb viele Wiederholungen hat und da wirklich diese tennisspezifische Fitness aufbaut. Das ist was, was man sich über die Jahre hinweg antrainiert.
Und ist das Thema Mentaltraining bei dir auch ein Thema?
Ja, absolut. Ich habe mich selber sehr viel damit beschäftigt. Ich hatte auch während meines Studiums, ich habe meine Bachelorarbeit über mentale Stärke bei Elite-Tennis-Profis geschrieben.
Sehr passend, ja.
Weil es mich halt auch sehr interessiert hat selber. Und ich habe selber jetzt auch seit einem Jahr arbeite ich mit jemandem zusammen, der Mentaltrainer ist, aber auch Tennistrainer, also wirklich aus diesem Bereich kommt, wo ich auch gemerkt habe, das hat mir nochmal unglaublich geholfen. Ich habe mich vorher immer viel selber damit beschäftigt oder auch klar mit dem Trainer. Der gibt dir natürlich auch Tipps mit, Strategien mit fürs Match. Aber es ist noch immer was anderes, wenn man gezielt mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet. Und ich würde sagen, dass das unglaublich viel ausmacht.
Ja, das stimmt. Also ich hatte lustigerweise in meinem echten Beruf als Journalist ein Interview, ein sehr langes Interview mit einem Mentaltrainer. Und der hatte, bevor er sich selbstständig gemacht hatte, eine Frauenfußballmannschaft trainiert. Und die kamen so, ja, die haben so eine interne Studie gemacht und der sagt, der coacht mittlerweile CEOs und Geschäftsleute und der sagt, du kannst also eine Steigerung von 30-40% mit einem Mentaltraining in etwa erreichen.
Ja, ich kann es natürlich nicht in Prozent ausdrücken, man weiß nie,
nein,
wie gut man
wäre. Nein,
aber es ist
ja ein großes Stück.
Ich würde auch sagen, allein im Tennis, weil es halt auch so, also man sieht so schnell Ergebnisse. Du siehst ja ein Ergebnis nach jedem Punkt, nach jedem gespielten Punkt. Und du merkst es einfach, du siehst direkt nach einer Ursache, siehst du das Ergebnis. Wenn du einen Aufschlag gerade hast und denkst, oh bitte kein Doppelfehler, also zu 90% servierst du einen Doppelfehler, obwohl du diesen Aufschlag schon, keine Ahnung wie oft, trainiert hast, tausende Male. Und das ist halt das Spannende am Tennis, man sieht direkt dieses Ergebnis. Oder wenn man Matches anguckt im Fernsehen, wo es dann wirklich, wo der eine vielleicht Matchball hat, es ist irgendwie ein Grand-Slam-Finale und da passiert ein ganz, ganz leichter Fehler, da merkt man, oder also ich weiß dann genau, wie er sich gefühlt hat oder sie, da ist der Arm fest geworden und das ist halt das, was man dann wiederum über Gedanken steuern kann, dass das nicht passiert oder nur zu einem ganz, ganz geringen Teil passiert. Es sind alles Menschen, aber die, die ganz oben stehen, die haben halt gelernt, wirklich mit den Situationen umzugehen, mit Drucksituationen umzugehen und auch mit den eigenen Nerven umzugehen. Und das ist halt das, was wirklich am Ende den Unterschied macht.
Ja, also ich beschäftige mich seitdem auch ein bisschen mit dem Thema und bin da wirklich überrascht. Also das ist auch kein Hokuspokus und hat auch nichts mit Esoterik oder so zu tun, sondern das kann man jedem persönlich, auch Privatperson, eben nur empfehlen. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, weil ich da unwissend bin, wenn du in einem Turnier antrittst, du spielst ja auch Doppel mit deiner Schwester,
genau,
wenn ich es in Wikipedia richtig gelesen habe.
Ich habe eine Zeit lang, als meine Schwester auch auf der Profitour unterwegs war, mit ihr ganz viel Doppel gespielt, das hat sich angeboten. Sie hat auch nach dem Abitur für 2 Jahre professionell gespielt und ist dann aufs College gegangen nach Amerika und hat dort dann studiert und College-Tennis gespielt. Und seitdem leider nicht mehr so viel, weil sie jetzt auch in Deutschland studiert und ist halt leider nicht mehr auf der Profitour unterwegs. Sie hat sich dann für ein normales Studium entschieden, also kein Fernstudium. Ich habe ein Fernstudium nebenbei gemacht. Und genau, seitdem leider nicht mehr, aber ich spiele trotzdem noch sehr gerne und sehr regelmäßig Doppel.
Und kann man in einem Turnier sowohl Einzel als auch Doppel spielen?
Ja, also meiner Meinung nach gibt es international nur Einzel- und Doppelturniere. Es gibt keine alleinigen Doppelturniere. Es gibt ganz selten auch mal alleinige Einzelturniere, aber das ist, mir fällt gerade keins ein. Es gibt eigentlich immer Einzel und Doppel auf internationalem Niveau.
Und kannst du dann als Person, das heißt, kannst du sowohl Einzel als auch Doppel in einem Turnier spielen?
Genau, ich kann beides spielen oder nur Einzel oder nur Doppel.
Okay, und das war dann die Sache, das heißt, wenn du sowohl Einzel als auch Doppel spielst, hast du dann 2 Spiele pro Tag.
Genau, ja.
Boah, das ist aber dann auch nochmal...
Das ist nochmal eine andere Belastung. Klar, Doppel ist nicht ganz so intensiv wie Einzel, aber trotzdem allein, weil ja diese Regenerationsphase fehlt, in der man dann wieder auf dem Platz steht. Es ist vor allem emotional oder vor allem von der psychischen Konzentration sehr anspruchsvoll, weil im Doppel hat man ja viel weniger Ballkontakte und man muss viel, viel präsenter sein, man muss noch mit viel mehr Energie dabei sein, um wirklich dann auf den Punkt genau da zu sein. Und auch am Netz, wenn man am Netz steht, geht das natürlich alles viel, viel schneller, wenn man zum Beispiel dazwischen gehen möchte oder wenn der Gegner einen abschießt. Also das ist erlaubt, das ist sportlich einfach, wenn der Long Nine schießt und ich stehe da am Netz, dass man natürlich blitzschnell reagieren muss. Also es ist mental, würde ich mal sagen, aus diesem Gesichtspunkt noch anspruchsvoller. Und im Einzel kann man vielleicht sagen, es ist auch mal nicht so schlimm, wenn man vielleicht mal ein Spiel verschläft. Das ist zwar nicht gut, aber man findet schneller in das Spiel rein als im Doppel. Da kann es einfach viel, viel schneller gehen.
Jetzt bist du ja als Profisportlerin, jetzt kommen wir mal quasi zum spannenden Teil. Als Profisportlerin ist ja bei dir das Thema Ernährung mit Sicherheit auch sehr wichtig, neben den ganzen anderen Sachen. Erzähl uns mal, wie ist so deine Ernährung in der Vorbereitungs- oder in der, such dir eine aus, ich weiß nicht, was interessanter ist, in der Spielphase?
Ich würde gar nicht sagen, dass sie sich so sehr unterscheidet zwischen Trainings- und Matchphase. Ich habe mich schon immer sehr für Ernährung und ganzheitliche Gesundheit interessiert. Das fing auch, so würde ich mal sagen, ein Jahr vom Abi an, und so ungefähr mit 17, wo ich erstmal verstanden habe, dass deine eigene Fitness zu einem sehr, sehr großen Anteil von deiner Ernährung beeinflusst wird. Und nicht nur das, auch so dein körperliches Wohlbefinden, dass vielleicht deine Haut einen sehr, sehr großen Anteil daran hat oder darauf reagiert, wie du dich ernährst. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe weniger Industriezucker gegessen, habe weniger Gluten gegessen und mich halt schon viel, viel besser gefühlt, hatte aber noch relativ viel tierisches Protein in meinem Speiseplan und habe dann, ja, ich bin einfach auf die vegane Ernährung gestoßen, irgendwie durch Recherche. Habe dann gesagt, okay, das ist spannend. Irgendwie fand ich das schon noch ein bisschen skurril, aber dachte, ich probiere das mal aus. Ich war mal sehr neugierig und wollte auch immer selber alles ausprobieren und nicht, ich sag mal, irgendwas empfehlen oder irgendwas einfach sagen.
Ja, so kam ich auch zur veganen Ernährung. Ich habe es ausprobiert.
Genau, und dann habe ich echt gesagt, so ein bisschen von heute auf morgen, ich mache das jetzt mal 4 Wochen und habe mich halt wirklich deutlich besser gefühlt. Ich war fitter, ich habe schneller regeneriert, ich habe besser geschlafen, brauchte weniger Schlaf, meine Haut ist viel, viel besser geworden. Ich hatte ein bisschen Unreinheiten, so, man sagen, spätpubertär bekommen und wusste nicht so richtig, woher es kommt. Und dann wusste ich, okay, es sind scheinbar die Milchprodukte. Und das alles hat dazu geführt, dass ich dabei geblieben bin. Und es hat sich immer weiterentwickelt. Das ist jetzt 5, 6 Jahre her. Ja, vielleicht sogar 6,5 Jahre her, dass ich quasi das erste Mal vegan probiert habe für ein paar Wochen. Und es hat sich immer weiterentwickelt. Ich bin immer mehr dahin gegangen, dass ich mehr frische Sachen, also mehr Smoothies getrunken habe, frische Säfte, Salat, gekeimte Sachen. Also ich bin auch so zu Sprossen gekommen, habe immer wieder Detox-Kuren gemacht und quasi meinen Körper immer mehr gereinigt, würde ich mal sagen, im Laufe der Jahre. Also wenn ich jetzt mal was gegessen habe, was damals vielleicht, wo ich so dachte, das ist gesund, dann merke ich heute, das vertrage ich gar nicht. Also das tut mir nicht gut. Also mein Körper ist auch sensibler geworden und sagt mir sehr, sehr genau, was mir gut tut und was nicht. Und ein typischer Tag sieht aus, ich starte morgens erstmal mit reichlich Wasser. Ich trinke einen halben Liter, manchmal auch einen Liter Zitronenwasser am Morgen, um erstmal auch Flüssigkeit aufzufüllen, die über Nacht verloren gegangen
ganz
ist.
Ganz wichtig, ja.
Dann, wenn ich es morgens zeitlich schaffe, presse ich mir gerne einen frisch gepressten Saft, auch so einen halben Liter. Gerne auch einen grünen Saft, aber ich mixe da auch ganz gerne durch. Und dann gibt es einen Smoothie oder eine Smoothie Bowl aus Bananen und gefrorenen Beeren oder Banane, Mango mit Spinat, also auch grünen Smoothie. Und über den Tag, also wahrscheinlich dann mittags, manchmal tausche ich das auch. Heute hatte ich zum Beispiel erst mal ein gekeimtes Müsli und trinke nachher einen Smoothie. Aber meistens ist es so, dass ich mit dem Smoothie starte und dann mittags ein gekeimtes Müsli esse mit Obst und einer Pflanzenmilch. Und dann gibt es, ja, je nachdem auch so, wenn ich nicht trainiere, dann reicht mir das vollkommen bis abends. Aber wenn ich wirklich intensiv trainiere, dann habe ich nochmal einen Apfel oder irgendwie einen Riegel, also auch gerne so einen Rohkostriegel aus Datteln und Cashews am Nachmittag. Und abends gibt es meistens so eine Salatbowl mit Avocado, mit vielleicht Quinoa, Süßkartoffel, also viel Gemüse, Salat und einfach frisch, wirklich sehr, sehr rohköstlich. Das ist so das, wo ich merke, das tut mir am besten.
Da bist du jetzt aber ganz weit vorne. Also Punkt 1 ist schon mal dieses morgens mit dem Wasser trinken. Das ist so elementar wichtig. Also generell genug zu trinken und das Richtige zu trinken ist schon mal wichtig. Aber gerade, was du schon sagst, morgens diesen Flüssigkeitsausgleich und das Keimen auch. Also bei mir ist es so, ich bin ja auch ganz großer Keimfan. Ich habe lustigerweise schon gekeimt, bevor ich vegan wurde. Weil ich das einfach, das, ich weiß, du kennst, ich meine, kennst ja diese Keimgläser und so, ja, und ich finde das einfach, du kannst dabei richtig zusehen, wie da, vor allem die werden, je nachdem, was du hast, werden die Teile ja manchmal auch so ein bisschen warm, also was da halt für eine Energie eben freigegeben wird. Und ich meine, wenn man sich mal überlegt, wenn man irgendwie so einen Kirschkern in die Erde stopft und 100 Jahre lebt und danach ist dann so ein Riesenbaum, also irgendwie ist da ja irgendwas drin, was richtig hardcore ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, also ich esse zum Beispiel auch noch gekeimtes Müsli und so, wenn ich jetzt so normale Haferflocken mal esse, so aus Faulheit, dann kriege ich wahnsinnig Bauchschmerzen. Also die vertrage ich zum Beispiel überhaupt
ja,
nicht mehr.
Ja, es geht mir genauso.
Weil die sind halt gepresst, ja, das ist halt tot. Bist du da auch so, probierst du mal gegen? Ich bin ja so einer, da werde ich manchmal für geschimpft, aber ich finde das ganz elementar wichtig, was du eben gesagt hast, das möchte ich nochmal rausarbeiten, dieses Lernen auf den Körper zu hören. Also am Anfang, wie ich vegan wurde, habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, also ein bisschen esoterisch und so ein bisschen tralala. Und dann hatte ich aber irgendwann ein ganz tolles Gespräch mit dem Frank, mit dem Kräuterpapst hier aus der Nähe. Der hat mich mal mitgenommen auf so einen Kräuterspaziergang. Und danach war ich da echt geflecht halt, wenn man sowas mal probiert und merkt, wie gut das einem tut und wie der Körper eben reagiert. Und das dann eben so aufbaut wie du, dann sagt einem der Körper wirklich, ja, was er braucht.
Ich glaube auch, dass das somit der wichtigste Punkt ist und auch nur darüber Langfristigkeit entsteht, also dass wirklich eine Ernährungsumstellung langfristig funktioniert, weil wenn man immer nur im Kopf ist und denkt, das ist gesund und das ist nicht gesund und so weiter, dann ist man nicht voll dabei, dann hört man eher darauf, was andere sagen, aber wenn man darauf spürt, in den eigenen Körper hineinspürt und wirklich aus dem eigenen Interesse heraus, aus dem eigenen Gefühl heraus sich dafür entscheidet, hat das eine ganz, ganz andere Kraft. Und mit dem Gegenprobieren, das hatte ich auch. Also gerade am Anfang, ich war dann nach kurzer Zeit, nachdem ich mich auf die vegane Ernährung umgestellt hatte, auch mal im Urlaub, wo es kaum was gab, was nicht, also so vegetarisch war irgendwie schon schwierig. Und da hatte ich irgendwie ein bisschen was mit Milchprodukten, ich glaube Mozzarella gegessen oder irgendwas. Und ich habe das wirklich gemerkt und da dachte ich so, wow, nach so kurzer Zeit, und vorher habe ich das relativ viel gegessen und auch im Laufe der letzten Jahre hatte ich immer mal wieder, ob das Gluten war, ob das Zucker war oder so, wo ich gemerkt habe, es macht mich müde, es gibt mir keine Energie, es schmeckt vielleicht kurze Zeit wirklich gut, aber selbst da merke ich immer mehr, es schmeckt mir auch immer weniger und so entwickelt man sich weiter und ich glaube, genau daraus entsteht diese Langfristigkeit. Ich kenne halt auch ein paar, die sich eine Zeit vegan ernährt haben, vielleicht aufgrund des Umfelds. Und dann hat sich das Umfeld verändert und dann haben sie sich auch nicht mehr vegan ernährt. Und was ich nicht bewerten will, aber das ist einfach dann nicht langfristig, weil sie es nicht von innen heraus gespürt haben, sondern weil es von außen kam.
Übrigens, ich habe ja schon mit so ein paar Tennisspielerinnen gesprochen, was immer wieder fällt, also was bei Sportlern immer fällt, ist das Thema mit der Regeneration Und wenn sie Milch verzichten, Thema Haut- und Gelenkschmerzen, kann ich selber auch bestätigen. Und was vor allem bei Sportarten, die halt eben auch viel mental, auf einen großen Teil mental basiert sind, ist die Aussage, dass wenn sie Industriezucker, also ich sage mal weißen Zucker und mal auf jeden Fall, nicht vielleicht komplett Gluten, aber auf jeden Fall das böseste Weizenkleber, also Weißmehl weglassen, dass alle einheitlich sagen, das gibt ein, und das kann ich selber auch wiederum bestätigen, das gibt so eine richtig freie Birne, es gibt so einen richtig freien Kopf. Also die Aussage eben hat mich auch direkt aufhören lassen. Also du bist Profi, ja, du hast einen Sport, der sowohl körperlich als auch geistig anspruchsvoll ist und sagst genau das Gleiche. Ja.
Genau, also ich habe das Gefühl, umso reiner ich mich ernähre, desto konzentrierter bin ich auch. Das kann man sich auch so vorstellen, wenn man detoxt. Viele haben das ja schon mal ausprobiert, vielleicht mal 3 Tage eine Saftkur zu machen oder wirklich eine Woche Rohkost oder einen Tag Rohkost. Wenn man vielleicht durch dieses kleine Tief durch ist und diese Gifte raus sind, die Schlacken raus sind, danach fühlt man sich wie befreit und das Mittagstief ist weg. Man ist viel wacher, viel frischer, Augen sind klarer. Und dieses Gefühl kann man halt aufrechterhalten, wenn man es danach weiter gut macht, wenn man sich nicht wieder die Sachen zuführt. Und das hat alles einen Einfluss. Also die Ernährung hat genauso den Einfluss auf die mentale Ebene, auf der mentalen Ebene, genauso wie auf der körperlichen Ebene.
Und wenn ich jetzt mal fragen darf, das heißt, du bist, weil bei vielen ist es ja so, die sind irgendwie mit 10, 12, 13 vegetarisch geworden, haben kein Fleisch mehr gegessen und sind dann irgendwann vegan geworden. Du hast wirklich dann mit 17 dich noch in Anführungszeichen normal ernährt und hast dann echt mehr oder minder von heute auf morgen dich so umentwickelt.
Genau, also.
Oder war das jetzt ein längerer Prozess?
Nee, von vegan war das relativ von heute auf morgen. Ich habe mich ab 17 damit beschäftigt, mich gesünder zu ernähren und ging es erstmal Richtung so ein bisschen dieses Clean Eating, Paleo, kein Weizen, ja, ich glaube auch ein bisschen wenig, also keine Milch mehr, da hatte ich schon Pflanzenmilch, aber ich habe schon noch Joghurt, sowas gegessen, Mozzarella ein bisschen. Also es ging mehr Richtung, ja, auch ein bisschen frischer, auch mal Quinoa, so Pseudogetreide kennengelernt. Und dann habe ich aber wirklich von heute auf morgen, ich habe ganz normal Fleisch gegessen, ich habe Fisch gegessen, komme auch aus einer Familie, wo nicht viel Fleisch gegessen wurde, aber wo alle Fleisch gegessen haben. Und ja, dann habe ich das so für mich entdeckt und war auch die Erste, die das ausprobiert hat in meinem Umfeld. Also ich hatte keine in meinem Umfeld. Ich hatte eine Vegetarierin als Freundin, aber auch nicht so viel Kontakt mit ihr. Das war so übers Tennis, also wir kannten uns ganz gut. Also war eine Freundin, aber wir haben halt nicht regelmäßig uns gesehen. Und damals fand ich das eher fast ein bisschen suspekt. Also ich habe das respektiert, aber für mich war das eher befremdlich, ohne das. Und dann habe ich gesagt, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich war halt an einem anderen Punkt, ich hatte ein anderes Bewusstsein dafür. Und ja, also ich habe Fleisch absolut nicht vermisst, gar nicht. Manchmal war es halt der Käse, das ist so der Klassiker,
den
wahrscheinlich auch die meisten, vor allem bei den Frauen, glaube ich.
Weißt du, wo das herkommt mit dem Käse?
Käse kann ich nicht so verzichten.
Das ist tatsächlich.
Käse macht abhängig, ne?
Diese,
also es ist im Gehirn.
Genau, dieses, wenn man spiegelverkehrt, hier oben irgendwo ist da unser Lustzentrum, wo auch Zucker, Weizen, Alkohol, Sexualität und quasi direkt nebendran, hier in etwa, da ist die Casein. Neuronenstelle, sage ich mal. Und das ist tatsächlich in dem Abhängigkeitskomplex direkt neben Alkohol. Also bei mir war es so, Käse war, ich habe zwar nie wirklich viel Käse gegessen, aber bis ich diesen Gedanken, das ist wie ein, ich meine, ich bin kein Alkoholiker, ja, aber diesen Gedanke, ich muss, ja, das hat fast ein Jahr gedauert. Also das dauert, je nachdem, wie du drauf bist, ein halbes Jahr bis Jahr, bis diese Sucht nach diesem Casein-Protein im Hirn beigelegt ist.
Ja, ist unglaublich und das hat auch mein Gefühl bestätigt, weil mir fiel es immer besonders schwer, wenn ich irgendwie mal bei meiner Familie, bei meinen Eltern zu Hause war zu Besuch. Und dann ist es eh so, man ist so ein bisschen in diesem bekannten Umfeld von früher und man verfällt ganz gerne in alte Gewohnheiten zurück. Und da fiel es mir am schwierigsten, das dann nicht zu essen, weil ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, damals hat es mir wirklich gut geschmeckt. Also Käse hat mir sehr, sehr gut geschmeckt oder auch Naturjoghurt. Heute ist das anders. Also umso länger ich das nicht hatte, desto einfacher fiel es mir. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es wirklich nicht mehr möchte. So wie Fleisch eigentlich von Anfang an so war, ich wollte es nicht mehr essen, war Käse eher so noch so ein kleiner Disziplinschubser, den ich brauchte und eine Erinnerung. Und mir ist es auch nicht von Anfang an geglückt. Ich habe auch mal genascht und dann aber oft bereut, ist das falsche Wort, aber so gedacht, eigentlich hätte es gar nicht gebraucht. Und das war aber dieser kleine Kick halt vorher und ja, diese Abhängigkeit, die scheinbar noch da war, wo man erstmal drüber gehen muss, damit das weg ist. Und dann, ja, es ist auch wie so eine kleine Befreiung. Also
da danke ich dir für diese Aussage, danke ich dir sehr, weil ich da also in meinen Podcast wirklich, ich komme jetzt langsam in die 100. Folge rein nach 3 Jahren, das sage ich immer wieder. Und werde dafür zwar auch hin und wieder mal angegriffen, aber ich sag den Leuten immer, selbst wenn du dich, ich ernähre mich jetzt, ich kann es bei mir immer genau rechnen, ich bin mit 40 vegan geworden, deswegen weiß ich immer genau, wie lange ich vegan bin. Also ich bin jetzt 13 Jahre vegan, nein, Spaß, 7,5 Jahre. Und vor, ich weiß es nicht mehr genau, 3, 4 Jahren irgendwann, ich komme ja aus Mainz, war ich in der Stadt gewesen. Bin zufällig quasi, ich war auch in Mainz auf der Schule, ich war auf einer bischöflichen Schule und wollte ja ursprünglich Musik und Theologie studieren. Bin zufällig, also unbewusst, den Weg von der Schule zum Bahnhof gelaufen. Und da ist so ein klassischer Mainzer Metzger. Also wir haben ja hier bei uns, sagt man, wegwaschten Woi, also Brötchen, Wurst und Wein. Und der hat so die beste Fleischwurst in Mainz. Und da war ich, also wie gesagt, mindestens schon 3 Jahre vegan. Zumindest bin ich da lang gelaufen und hatte so diesen, also weißt du, der hat auch so eine warme Theke, hatte so diesen Geruch und dieser blöde Geruch, ich fand den zwar widerlich, also auch so, wenn jetzt Leute grillen, finde ich ganz schlimm, aber der hat halt im Kopf, weißt du, dieses Kind getriggert, so ach so, früher in der Schule, wenn du da lang gelaufen bist, hättest du dir jetzt ein Fleischkäsebrötchen geholt. Und dann bin ich weitergelaufen und ich habe gemerkt, das hat mir keine Ruhe gelassen. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe zurück, ich gehe in den Laden, auch wenn die mich für total bekloppt halten und frage, ob ich ein Schnippelchen kriege. Das ist das, was kleine Kinder, weißt du, die kriegen doch oft ein Scheibchen Wurst. Ich bin da rein, habe gesagt, hören Sie zu, ich bin hier als Kind früher immer, jetzt gut, die Mainzer, die Rheinhessen sind ja zum Glück da auch sehr, sehr locker drauf. Lang gelaufen, hat den Geruch in der Hand. Ich möchte keine ganze Scheibe, ich möchte nur so ein Stück. Ich würde Ihnen hier was in die Kaffeekasse geben. Es geht mir nur mal so um den Geschmack. Da hat die mir halt so ein, ja, halt eine Fleischwurst rund. Da hat die mir so eine, ich würde mal sagen, Zentimeter Scheibe abgeschnitten und hat dann gesagt, hier mein Bub. Also so wie, ne? Und habe mich dann bedankt, bin raus, sie hat mir das sogar noch ein Tütchen gepackt und stand dann da. Und hab dann gedacht, okay, ich muss das jetzt wissen. Und hab reingebissen und die Zähne waren noch nicht durch, ja. Und ich hab sofort diesen Fettgeschmack im Mund gehabt. Keine Chance. Also ich hab nicht bis zu Ende durchgebissen. Das war sofort, also ich tue mich schwer, ich habe gerade eine Folge gemacht, mit Essen als eklig zu bezeichnen, weil ich das ganz schrecklich finde. Aber ich muss es jetzt leider selbst, es war einfach grauenhaft, sage ich mal. Also da gingen dann auch Bilder durch den Kopf von diesen Schwein. Also deswegen habe ich ja extra nur ein kleines Stück genommen, weil Essen wegschmeißen geht bei mir gar nicht. Aber dieses Stück konnte ich jetzt ja auch niemand geben. Ich habe ja schon reingebissen und habe es halt weggeschmissen. Aber dieser Wunsch danach ist seitdem weg. Also ich kann jetzt 100 Mal im Laden vorbeilaufen und dieser Jipper ist weg. Also ich bin da ein ganz großer Freund von, weil ich sage, wenn du angekommen bist, so wie du, dann wehrt sich der Körper regelrecht dagegen. Also ich hätte das niemals runterschlucken können, keine Chance. Also der Körper hat gesagt, um Himmels Willen, nein, ja. Und ich hatte dann bestimmt 3 Tage halt auch diesen Geschmack im Mund, ja. Hast du das mal mit Cola ausprobiert, wo so richtig schön Zucker drin ist? Also ich will dich jetzt nicht zu irgendwas verleiten.
Ja, mit Sicherheit. Ich war mal auf irgendeiner Veranstaltung, wo es gefühlt nichts anderes zu trinken gab als Süßgetränke oder Alkohol. Und ich glaube, es war sogar Cola, also ist auch schon wirklich länger her, aber es war so, als wäre das kein Nahrungsmittel im Mund. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich habe kaum Cola, aber vielleicht mal eine Spezi getrunken. Das
also
war
irgendwas
so,
mit Zucker, genau.
Das war schon so auf dem Turnier, also man muss auch sagen, im Tennisbereich, gerade in diesem kleineren Tennisverein, ist gesunde Ernährung noch nicht so weit verbreitet. Da gibt es dann klassisch Spaghetti Bolognese, Currywurst, vielleicht ein paar belegte Brötchen und noch Nudeln mit vielleicht nochmal eine Tomatensauce. Aber es ist langsam im Kommen, aber da ist auch noch nicht so viel, auch so mit Getränken. Da gibt es einfach viel Fanta, Cola, Spezi oder irgendwie.
Ja, die sind ja halt auch oft eben auf Sponsoren.
Genau.
Vielleicht.
Genau, oder Isosport.
Und wie war das Gefühl im Mund, wie du dann mal so eine richtige Zuckerbombe dir reingezogen
ja,
hast?
Ja, ganz komisch. Und ich hatte wirklich das Gefühl, also nicht so, als wäre ich auf Drogen, weiß ich auch nicht, wie das ist, aber halt so ganz hibbelig zu sein und ganz unruhig in mir zu sein. Man merkt schon, der Körper, ja, das ist einfach was anderes. Und wenn man sich das mal vorstellt, ja, jemand, der das regelmäßig konsumiert, der merkt halt diesen Unterschied nicht. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die deutlich mehr vertragen als andere. Aber im Endeffekt glaube ich schon, gerade bei Kindern oder so, wenn man da ganz bewusst darauf achten würde, den kaum oder wenn es geht, gar keinen Industriezucker zu geben, dass die viel, viel ruhiger wären und nicht so viel schreien würden oder einfach, ich bin jetzt noch keine Mutter, ich will mir da überhaupt nichts so bevormunden oder so, aber das ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Ernährung ganz, ganz großen Einfluss hat, auch auf die Kinder. Und das hat sich ja einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch stärker entwickelt in die Richtung, dass mehr ADHS da ist und andere vielleicht Problemfälle, wenn man es so bezeichnen möchte. Und das einfach ganz, ganz viel auch mit der Ernährung zusammenhängt.
Absolut. Und klar, man darf da nie zu ungeduldig sein. Aber ich meine, aus meiner Sicht geht es natürlich viel zu langsam. Ich meine, jetzt auch dieses Thema mit dieser Ernährungsampel, ohne jetzt, also wir werden jetzt definitiv nicht politisch, aber wenn du natürlich diese Grenzwerte siehst, ich meine, das ist ja so ähnlich so ein bisschen, weiß ich nicht, wie bei Diabetes oder sonst was. Da werden die Grenzwerte, die gehen immer weiter runter und dann werden immer mehr Medikamente verschrieben. So einfach jetzt mal als blödes Beispiel. Aber wenn du natürlich jetzt hingehst und sagst, okay, irgendwas mit 20 Gramm Zucker, also das ist ja eine Definitionssache, wenn du sagst, 20 Gramm Zucker pro 100 Gramm ist grüner Bereich und irgendwie erst quasi 100 Gramm Zucker pro 100 Gramm Zucker, also reiner Zucker, das ist rot, dann ist ja so eine Ampel irgendwie für die Füße halt einfach, ja. Und da gebe ich dir recht, da müsste halt einfach mehr, ich bin da auch gar kein Freund, das so auf so Verbraucherschutz und so abzuschieben. Ich meine, da hatte ich auch im Podcast ja einen ganz spannenden Gast, der ist, es war so eine Crossover-Folge, der ist Experte für Kommunikation und Vertrauen, auch in der Politik. Und der sagt auch, ich meine, die machen natürlich ein Stück weit ihren Job. Ja, die haben 1000 Sachen, die auf sie einbrechen, inklusive Lobbyismus. Und umso wichtiger ist es halt, dass es eben Menschen wie dich gibt, die halt eben das nicht nur ausprobieren, sondern auch leben und dann einfach sagen, probiert's aus. Es ist so, es funktioniert. Also es geht auch ohne, ja. Ist es bei dir in der Community, also im Tennis, ich sag mal, wirst du da drauf angesprochen oder wie ist da so der Umgang?
Ich würde schon sagen, dass ich schon noch eher die Außenseiterin bin mit der veganen Ernährungsweise. Es ist schon immer mal Thema. Ich würde sagen, viele sind sehr offen und es geht immer mehr in die Richtung, gerade so Clean Eating, weniger Zucker, weniger Weizen. Da sind schon einige jetzt ganz gut drin, aber so vegan, also da ist schon noch das Thema Protein und Kraft immer so das Argument, nee, die brauchen Fleisch, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber es ist sehr viel offener geworden, aber auch noch sehr, sehr viel Bedarf da.
Na, man hat es eben ja schon gehört, also im Radsport oder im Marathon, wenn die Leute immer erzählen, was es da zu essen gibt, das ist, wie du eben, so der echte Klassiker. Man glaubt, es gibt einen Catering-Service, der so diese ganzen Turniere beliefert. Ne? Da sind immer belegte Brötchen, Nudeln und viel Sahnesoße. Irgendwie erzählt immer jeder das Gleiche, Buttercroissants und Zeugs, ja, wo man so denkt, hä? Und dann liegt vielleicht mal irgendwo, liegt dann ein Ding Bananen daneben oder so, ne? Wobei, also ich komme ja aus dem Veranstaltungsbereich, da ist es nicht anders. Also mit was du mich vor 10 Jahren schon jagen konntest, waren Nudeln mit Sahnesoße und Lachs. Also das ist sowas, da scheint es irgendwo, scheint es eine Verordnung zu geben, die besagt, das muss es irgendwie immer geben. Und das Schlimme ist ja auch bei euch, ihr müsst ja arbeiten, also ihr sollt ja nach dem Essen nicht müde sein, was auch für jede Kantine, für jeden Arbeitgeber übrigens gilt, sondern du sollst danach ja eigentlich Kraft haben, um deinen Job zu machen. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Paradoxe. Versorgst du dich dann selbst? Also du nimmst dir dann deine Sachen mit oder nimmst du dir dann deinen Mixer mit? Oder wie machst du das für dich?
Genau, wenn ich jetzt vor Ort bin, ich sag mal, ich spiele vielleicht in Deutschland Turniere, gibt es ja auch internationale Turniere, vielleicht sogar mal in Hamburg, also ich wohne in Hamburg. Und dann versorge ich mich eigentlich so über den Tag. Also ich nehme mir mein Essen wirklich mit, ich bereite das vor. Das dauert auch nicht lange. Ich glaube, ich brauche 10, 15 Minuten für mein Frühstück und Mittagessen und den Snack. Also dann bin ich bis abends fertig. Wenn ich jetzt noch einen frischen Saft mache, klar, dauert es ein bisschen länger, aber das ist auch innerhalb von 10, 15 Minuten erledigt. Unterwegs, also abends, dann bin ich meistens wieder zu Hause. Klar, oder vielleicht geht das ja auch mal auswärts essen. Inzwischen gibt es ja schon relativ viele Standorte. Und unterwegs gucke ich wirklich immer, dass ich ein Apartment buche. Also meistens gibt es so Spielerhotels auf den Turnieren, wo dann auch Shuttlebusse fahren oder Shuttle-Autos, um die Spielerin dort abzuholen und zur Anlage zu bringen und wieder zurück. Und ich gucke dann meistens, dass ich wirklich ein Apartment buche und mir ein Mietauto leihe, damit ich eine eigene Küche habe. Weil sonst bist du halt komplett auf das Hotel angewiesen. Und dort ist es manchmal wirklich nicht einfach, da geeignetes Essen zu finden. Und es ist zudem natürlich auch meistens auch kostengünstiger. Also das sind so zwei Punkte, was für mich einfach einen großen Vorteil hat.
Toll. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das finde ich echt super, dass du das so handelst. Weil du könntest ja auch den bequemen Weg gehen.
Genau, das ist halt auch das Argument von vielen. Ja, auf Reisen findet man ja nichts, oder? Also man ist natürlich in meinem Fall, wenn man jetzt Urlaub macht, könnte man sich ja das vielleicht auch noch ein bisschen besser aussuchen. Aber ich wäre wirklich auf ein Hotel angewiesen dann, weil das genau das Spielerhotel ist. Es sei denn, ich würde mir zusätzlich dann noch ein Mietauto oder würde Taxi fahren oder was auch immer. Klar gibt es auch Optionen. Aber da habe ich gesagt, nee, es muss ja irgendeine Lösung geben. Und ich mag das ganz gerne im Apartment, weil man halt auch nicht nur ein Zimmer hat. Du hast eine Küche, du hast ein Schlafzimmer, vielleicht hast du noch irgendwie ein Wohnzimmer, je nachdem. Und ich mag das wirklich ganz gerne, auch mal rauszukommen. Man sieht vielleicht andere Menschen, sonst sieht man sich vielleicht über die ganzen Tage auch. Man sieht halt immer die gleichen. Und es ist auch mal ganz angenehm, dann wirklich rauszukommen. Das hat viele Vorteile. Klar, es ist aufwendiger, du musst selber einkaufen, dich drum kümmern, selber zubereiten. Es kostet schon auch mehr Energie. Aber es gibt mir halt wiederum auch mehr Energie. Deswegen ist es eigentlich, also es ist nicht nur eigentlich ein Bonus, sondern es ist für mich ein absoluter Mehrwert und deswegen mache ich das gerne.
Jetzt ist schade, dass wir nur einen Audio-Podcast haben. Ihr hättet jetzt mal sehen müssen, wie sie in dem Moment gestrahlt hat, wie sie das gesagt hat. Es gibt doch mehr Energie. Da merkst du, dass du das wirklich lebst. Nein, aber das finde ich echt super. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich meine, ich kenne viele Sportler, also die sich auch vegan ernähren, aber da bist du echt weit vorne mit deinem. Also ist jetzt auch mal ein Anreiz für den Rest, der vielleicht zuhört. Also es geht, ja. Es ist machbar. Ich bin im Übrigen da auch ein Fan von. Also wenn ich mal irgendwo hinfahre, ich mag auch lieber so ein Apartment, kannst du so deinen Kram machen und ja, man kommt mal raus und ist woanders. Also finde ich super. Jetzt sag mal, wie viele Tage im Jahr bist du so unterwegs? Oder wie? Ich kann mir das halt überhaupt nicht vorstellen. Oder andersrum gefragt, du musst dich ja wahrscheinlich für bestimmte Turniere irgendwie qualifizieren. Also wie läuft das so ab? Also wie erfährst du quasi so dein Arbeitspensum, wenn so ein Jahr anfängt oder für so ein Jahr? Beschreib uns das vielleicht noch mal kurz.
Ja, also ich würde sagen, wenn jetzt nicht Corona unbedingt ist, dann spielt man so zwischen 20 und 28 Turnieren im Jahr. Und ein Turnier geht halt immer eine Woche. Das heißt, wenn es richtig gut läuft, ist man ja schon mal an die 30 Wochen unterwegs. Es kommt natürlich auch so ein bisschen saisonabhängig drauf an, also wo man gerade steht. Man hat eine Saisonvorbereitung, da ist man meistens schon 3, 4, 5 Wochen an einem Ort und dann kann man mal 3 Wochen unterwegs sein, dann wieder 2 Wochen zu Hause, dann wieder 2 Wochen unterwegs, eine Woche zu Hause, wieder 2 Wochen unterwegs. Also so ist so oft der Schnitt, dass man eigentlich 2 Wochen unterwegs ist, vielleicht maximal 3 und dann wieder 1 bis 2 Wochen zu Hause im Training ist. Und es kommt auf verschiedene Faktoren an. Kann ich mit meinem Trainer zusammenreisen? Macht es Sinn, vielleicht auch mal 4, 5 Wochen unterwegs zu sein, weil du immer noch individuell trainieren kannst. Wenn ich jetzt alleine reise oder mit einer Freundin oder so und alleine spiele, macht es eher Sinn, kürzere Reisen zu machen, weil einfach sich immer mal wieder Dinge einschleichen, der Trainer mal wieder drüber gucken sollte, man wieder an was feilen darf, um auch wieder den nächsten Step zu gehen und ja, um einfach auch seinen Ansprechpartner zu haben und auch das zu Hause zu sein, runterzukommen, weil jede Woche nicht nur diese körperlichen Strapazen, sage ich es mal, also diese körperlichen Intensitäten zu haben, sondern auch das Mentale, jeden Tag wirklich mental da zu sein, das macht schon müde dann über Wochen. Und da braucht man schon immer mal wieder diese Trainingspause, würde ich es mal nennen, auch wenn man natürlich da auch gut trainiert. Aber es ist für den Kopf nicht so anstrengend wie das Turnier. Von daher, man ist schon viel unterwegs. Also ich würde schon sagen, 2 bis 3 Wochen im Monat im Durchschnitt.
Wie wird das ausgesucht? Also meldest du dich zu so einem Turnier an oder bist du eingeladen oder geht das nach Weltranglistenplatz oder wie?
Genau, ich melde mich komplett selber an. Ich bin komplett selber für mich zuständig. Das heißt, ich gucke im Internet, was für Turniere angeboten werden. Es fängt an auf unterster Ebene mit $15.000 Turnieren und dann geht das immer höher, es verdoppelt sich so ein bisschen. Dann sind $25.000, $60.000, $80.000, $125.000, $250.000, $500.000 und dann kommen die Grand Slam Turniere. Und du sammelst halt auf jedem Turnier Punkte pro Runde. Das heißt, wenn ich mich ins Halbfinale spiele, bekomme ich bei einem $15.000 Turnier 4 Punkte und bei einem $25.000 Turnier, ich glaube, es sind 30. Also es ist halt deutlich mehr. Und das ist dann so, umso mehr Punkte du insgesamt sammelst, desto höher stehst du in der Rangliste und in desto größere Turniere kommst du rein. Das ist eigentlich das Prinzip. Also du hast dein bestimmtes Ranking und wenn du dich irgendwo anmeldest, werden halt die mit dem besten Ranking genommen. So funktioniert das.
Ah, das heißt also theoretisch kannst du dich irgendwo anmelden und die sagen aber, nee, es tut uns leid, sie haben zu wenig Punkte. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich vorher schon, aber nur damit
genau. Wir es begreifen. Genau, es gibt ein Online-Portal, wo man sich anmeldet mit seiner ID und dann sieht man die Meldeliste, nachdem die Anmeldefrist vorbei ist. Und dann kannst du es ja schon abschätzen, dann siehst du, wer alles dabei ist und dann bist du vielleicht 10 Alternate, so heißt das, also 10. Alternative, um in die Quali zu kommen. Und dann kannst du vielleicht sagen, okay, bis in 2 Wochen, vielleicht sagt da noch jemand ab und vielleicht rutsche ich noch hoch. Aber es kann halt auch sein, dass man nicht reinkommt. Und genauso, wenn man in der Quali ist und vielleicht an Position 2 in der Quali ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man vielleicht noch ins Hauptfeld rutscht. Und so kann man das dann immer nach der Meldefrist sehen.
Und jetzt auch noch mal eine Frage, die ich persönlich auch noch nie verstanden habe. Wenn du sagst, das ist ein $25.000 Turnier. Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu dilettantisch. Aber bedeutet das ist das Gesamtpreisgeld oder ist das quasi einer kriegt alles? Also ist das so wie beim Pokern, der am Ende gewinnt, bekommt den Pott oder wird das ausgezahlt,
je nachdem, wie weit du kommst? Das fragen tatsächlich ganz, ganz viele. Es ist wirklich so, das ist das Gesamtpreisgeld. Also der Erste bekommt meistens ungefähr die Hälfte.
Okay.
Es ist ungefähr so bei einem...
Na gut, das ist auch hier egal. Also das wird irgendwie aufgeteilt. Also
genau, also der Erste bekommt natürlich das meiste, sagen wir mal, bei dem kleinsten Turnier sind es ungefähr 1.500 und dann wird es immer halbiert runter bis zur Runde 32, die als erstes verlieren im Hauptfeld, die bekommen ungefähr das Startgeld wieder. Also die haben dann mit Startgeld quasi plus minus null, aber haben natürlich die ganzen Aufwendungen für die Reise und für die Unterkunft.
Also das ist so ein bisschen das, wo ich drauf hinaus wollte. Man meint ja immer, ihr verdient da irgendwie ein Vermögen, weil eben diese Zahlen so sind. Aber wie du schon sagst, wenn du so im normalen Leben Profi spielst, dann kann es halt, wenn es blöd läuft, sein, dass, wie du schon sagst, dass du quasi dein Preisgeld mit deinem Startgeld verrechnest und dann das jetzt ganz blöd gesagt eine 0-auf-0-Nummer ist. Also
ja,
lebt nicht in Saus und Braus, wollte ich damit sagen.
Also wenn man in den kleineren Turnieren erstmal anfängt, man investiert erstmal über Monate oder Jahre. Das ist einfach so, weil wenn man sich vorstellt, man reist jetzt nach Griechenland und will dann Turnier spielen, dann hast du Flug, dann hast du Unterkunft, hast du Startgeld, hast du die Kosten für die Schlägerbespannung und wenn du sogar noch einen Trainer dabei hast, bist du für eine Reise sehr, sehr schnell zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Und das heißt, wenn man nicht den ersten Platz belegt, bist du direkt im Minus oder so, je nachdem, was dein Trainer kostet und was der Flug gekostet hat. Aber das ist einfach so, am Anfang investiert man da eher. Wenn man sehr, sehr gut spielt, kann man schon nach einer gewissen Zeit dann damit was verdienen. Aber so richtig verdienen die, sag ich mal, die so Top 150 oder Top 100 stehen. Also denen geht es sehr, sehr gut.
Top 100
in der Weltrangliste.
Ist das die ATP oder ITP?
ATP sind die Herren und WTA sind die Damen.
Ah, okay. Das heißt, so ab Platz 100 kann man...
Ja, die haben schon einen sehr, sehr guten Puffer. Ich würde mal sagen, so ab Top 50, die haben ausgesorgt. Also je nachdem, was die alle ausgeben, aber die sind schon finanziell sehr, sehr flexibel. Und ungefähr, wenn man so WTA, ATP Top 200 sagt, die können halt die Grand Slam Turniere spielen und die können schon, ich sag mal, das Tennisleben sehr gut finanzieren, die Turniere sehr gut finanzieren, oft auch durch Sponsoring. Und was dahinter ist, ist noch vielleicht so ein bisschen plus minus null, aber was so hinter 300 steht, würde ich mal sagen, die investieren. Also oder über Sponsoring, also die brauchen dann oft noch finanzielle Unterstützung von außen.
Jetzt hören ja hier auch ein paar zu. Was ist mit dem Thema Sponsoring bei dir?
Ich hatte einige Sponsorings, aber das ging oft eher in Richtung Ausstattung, sage ich mal so. Ich hatte auch einmal finanzielle Unterstützung, aktuell nicht. Also das ist schon so, ich habe auch einen Manager, der sich darum kümmert, aber aktuell ist da niemand. Klar, das hilft natürlich extrem, weil man einfach mit Trainer dann reisen kann. Aktuell kann ich mich so ganz gut finanzieren, aber mit Trainer auf Reisen, das ist gerade aktuell nicht drin. Darum geht es eigentlich so, warum ich da auch auf der Suche bin, um einfach mich da noch professioneller aufzustellen und um den nächsten großen Step zu gehen.
Und du wärst aber auch für Sponsoring von veganen Firmen, also veganen Herstellern offen?
Absolut. Ich bin da auch schon, muss ich sagen, relativ anspruchsvoll. Ich würde jetzt nicht mehr jedes Angebot annehmen, sagen wir es mal so. Also ich gucke da schon, ob das meinen Werten entspricht, ja.
Ja, cool. Also dann, wer zuhört, hier, da habt ihr die Chance, gerade als Hersteller, einen ganz großen Schuss zu landen, ja. Wie lange, schätzt du, kann man das machen?
Es geht tatsächlich immer weiter nach hinten. Also das Eintrittsalter in die Top 100 WTA ist aktuell bei Ende 20. Ich glaube, es ist 29 bei den Damen. Bei den Herren, glaube ich, 28,5 oder so. Und es geht ja immer mehr dahin, dass die Damen als auch die Herren, also vor allem die Herren, länger spielen. Bei den Damen ist natürlich immer so ein bisschen noch mit Nachwuchskriegen bedingt. Aber selbst da gibt es mehrere Spielerinnen, die vielleicht auch schon ein Kind haben und dann weitergespielt haben. Und ich würde schon sagen, dass Tennis ein Sport ist, den man auch wirklich auf professionellem Niveau relativ lange ausüben kann. Um eine Zahl mal zu sagen, ich glaube schon so mit 34, 35 kann man immer wirklich noch sehr, sehr gut spielen.
Ich habe immer so eine Abschlussfrage an meine Gäste, die aber meistens daraus hinausläuft, dass es ein ganz wundervolles persönliches Abschlusswort gibt. Wenn es jetzt was im Thema vegan, Ethik, Tierrecht, wie auch immer, wenn es irgendwas gäbe, was du dir für die Zukunft wünschen dürftest, was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen wieder mehr in Verbundenheit mit der Natur sind, mehr in die Natur gehen, mehr verstehen, dass wir zu der Natur dazugehören, also dass wir eine Einheit sind, weil ich glaube, wenn wir das verstehen würden, würden wir ganz anders handeln. Also dann würden wir viel bewusster handeln, würden wir weniger Plastik kaufen, würden wir netter zu den Tieren sein, würden wir uns mehr kümmern um die Natur, um ja, was es ist, weniger Chemie einsetzen, vielleicht weniger Auto fahren. Und ich glaube, wir würden erfüllter sein direkt in diesem Moment und halt langfristig noch viel, viel stärker, weil das Leben im Einklang mit der Natur einfach dazu führt, dass die Lebensqualität steigt, dass gesündere Luft da ist, dass wir gesünder werden und uns in uns selber viel, viel wohler fühlen.
Wie ich es immer sage, das gibt die besten Schlussworte, ja. Ja, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen Werbung, nenne ich es mal, für dich machen. Du hast einen eigenen Podcast. Erzähl uns, wie er heißt, um was es geht, was du machst.
Genau, das kam so, ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres die Zeit genutzt, während eigentlich so Corona losging, dass ich mein angefangenes Projekt für den Podcast vollendet habe und habe meinen Podcast im Mai 2020 gelauncht. Der heißt Wellbeing Anna. Also es geht um ganzheitliche Gesundheit mit Schwerpunkt Ernährung. Es geht um das Thema ja, Wohlfühlen, was zur gesunden Ernährung dazu gehört, was dazu gehört, um fitter zu werden, vielleicht auch chronische Krankheiten zu heilen, um sich in einem wohler zu fühlen. Es geht auch um das Thema Selbstliebe. Und um es kurz auf den Punkt zu bringen, es ist ein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Und das ist so ein Herzensprojekt von mir, was entstanden ist, einfach weil ich auch gesundheitlich einiges durchgemacht habe und den größten Unterschied gemerkt habe in einer Ernährungsumstellung, dass es mir extrem geholfen hat. Und ich einfach da mein Wissen und meine Erfahrung teilen möchte, auch Experteninterviews teilen möchte. Und das ist so, was mich sehr, sehr erfüllt und wo auch noch weitere Projekte folgen werden. Also wenn da jemand da Interesse hat, kann er natürlich sehr, sehr gerne reinhören. Oder auf Instagram teile ich so auch tägliche Routinen. Auch Wellbeing Anna findet man mich dort. Genau, das sind so zwei Projekte, die ich jetzt nebenbei noch mache.
Ja gut, das ist super. Ich werde es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Jeder, der dann noch mehr von dir, mit dir, über dich erfahren will, kann sich da informieren. Ich kann mich nur ganz dolle bedanken. Das hat meine Erwartungen mal wieder übertroffen. Sowohl persönlich als auch sehr inspirierend. Von einem Profi, von einer jungen Frau. Das ist immer wieder schön zu hören, wenn so jemand angekommen ist in dem Bereich. Und das hört man bei dir. Ich sag ja immer, warum wir keine Tiere essen letztendlich, ist dem Tier wurscht. Also, dass dann irgendwann die Ethik und der Gedanke an die Tiere dazukommt, das ist völlig normal. Aber der Grund, warum man das ausprobiert, ist erstmal egal. Wenn es dann zu so einem Ergebnis führt, ist es doch perfekt. Also ich wünsche dir auf jeden Fall das Allerbeste. Ich wünsche dir A, dass du gesund bleibst, B, dass du Erfolg hast und so bleibst, wie du bist. Das ist nämlich super sympathisch. Du bist da, glaube ich, ein Underdog, finde ich so ein bisschen. Vielleicht bin ich auch einfach nur viel zu alt. Ich bin ja eine ganz andere Altersklasse als du. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du damit noch mehr eben, ja, mit deinen Projekten vorankommst. Das ist nämlich ein, wie ich finde, ein sehr gutes Vorbild, muss ich jetzt mal sagen.
Vielen Dank.
Als der deutlich Ältere. Ja, finde ich gut.
Vielen, vielen Dank.
Und ja, vielleicht sehen wir dich irgendwann. Wo willst du am liebsten mal spielen? Wimbledon oder?
Genau,
das wäre so,
in Wimbledon,
okay,
ist das auf Rasen. Ich mag gerne die schnelleren Belege, mag dieses klassische Weiß gerne. Und das ist so, genau, mein Ziel, in Wimbledon zu spielen. Und für ganzheitliche Gesundheit rauszugehen in der Kombination, das wäre mein Traum.
Das wäre natürlich ein Knaller, ne? Also da würde ich sagen, da drücken die jetzt aber ganz viele die Daumen.
Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin auch ganz beseelt, habe mich sehr gefreut. Es war sehr, sehr angenehm. Es waren sehr, sehr schöne Fragen, war sehr persönlich. Also vielen Dank für die Einladung.
Dank dir.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de